Also herzlich willkommen nochmal. Schön, dass
Ja.
ihr da seid.
Ja, wer auch immer jetzt noch da ist.
Einen kleinen Augenblick würde ich ganz gerne,
Ja.
ja, mit euch in Stille sitzen noch und dann können wir schauen. Ne? Ja. Noch einmal herzlich willkommen zum Satsang. Ja. Technische Schwierigkeiten, die jetzt vielleicht behoben sind. Insofern.
Könnt ihr uns jetzt gut hören?
Ja,
Okay.
wir sind heute mit einem kleinen
Ja,
Tablet
danke für
dabei.
die Geduld und für diejenigen, die noch hier sind. Immer wieder eine gute Gelegenheit, huh? Wenn die Technik nicht funktioniert.
Vikant. Hallo Vikant, hallo Anneliese, Felix, Yvonne, Devaseto.
Christoph.
Noch ein Felix und noch ein Christoph. Ja. Und an alle, die im YouTube noch durchgehalten haben mit dem Stimmengewehr, Gewirr sozusagen, Gewehr und Gewirr, ja. Und ich meine, es ist vielleicht ein bisschen spannendes Beispiel auch, ja, wie das Stimmengewirr manchmal in unserem Kopf sein kann.
Auf Wiederholungsschlaufe.
Wiederholungsschlaufe, die wir eigentlich nicht wollen, aber sie passiert einfach, ja. Und dann gibt es immer wieder diese Lücken zwischen den Gedanken, wie Eckhart Tolle das so schön sagt.
Und den Raum
Ein Moment von
drumherum,
Stille.
in den wir lauschen können, in den wir uns hinein zurücklehnen und entspannen können. Idealerweise, so gut es halt gerade gelingt, in jedem gegebenen Moment. Und dann nochmal wieder frisch.
Und das ist der, ja, wir unterscheiden das manchmal zwischen einem transzendenten Charakter vom Satsang und dann auch die Themen, womit wir uns, sag ich mal, auch wiederum im Alltäglichen beschäftigen, ja, und ja, diese Öffnung für die Präsenz, die immer da ist, die nicht unsere Gedanken ist, wo wir sagen könnten, Gedanken sind nur Objekte und das, was das Subjekt ist, ist eigentlich das, was wir in der Tiefe wirklich sind. Ja. Wobei dieses Subjekt, wenn wir das erforschen, wenn wir wirklich fragen, wer oder was bin ich, wer oder was nimmt diese Gedanken wahr, wer oder was nimmt auch unsere Gefühle wahr und unsere Lebenssituation und das, was wir sinnlich erleben, dann können wir immer wieder auch, ja, diese Selbsterforschung geschehen lassen oder nochmal neugierig sein. Finden wir da wirklich etwas, was der Zeuge von all dem ist? Oder kann diese Einladung, diese Frage, diese Erforschung immer wieder zu etwas führen, wie dass wir das Zeuge sein, das unpersönlich ist oder transpersönlich oder transpersonal, auch sich immer wieder als diese ja, eigentlich unbeschreibliche stille Präsenz zeigt. Wo wir in gewisser Weise die Freiheit entdecken können, uns nicht unseren Gedanken folgen zu müssen. Einfach als Präsenz da zu sein. Und dann uns erlauben dürfen, dass unser Wesen auch als Person, als Mensch, auch als geistiges Wesen damit wie in Resonanz sein kann, wie, ja, da, das wie durchspüren kann oder dass sich das, was alles spürt, in gewisser Weise auch in unserem physischen, emotionalen, geistigen Erleben auch, ja, wie durchstrahlen kann. Dann wird unser Verstand oft sehr klar, weil wir nicht mehr verwirrt sind in zu viel Denken. Unser Körper kann sich oft sehr gut entspannen. All das, was an zusätzlicher Aktivität im Körper da ist, um sich irgendwie zu wehren oder um was zu erreichen, das darf zur Ruhe kommen. Und der Emotionalkörper kann auch einfach offen sein, darf alles fließen. Gefühlt werden, was gefühlt wird, wenn gerade nichts gefühlt wird, auch gut. Und das ist jederzeit auch möglich, da wieder einen Zugang zu bekommen, selbst wenn das manchmal verdeckt ist und in unterschiedlichen Intensitäten wahrgenommen wird. Ja. Im Satsang kann es vielleicht ja auf eine Art oft intensiver wahrgenommen werden als in anderen Settings. Aber letztendlich ist es nicht davon, von diesem Setting hier abhängig. Und das ist das, was wir auch wiederum fördern wollen, auch im Gespräch, wenn es Fragen, Themen gibt, ja, dass eben dieser Zugang zur Transzendenz nicht mehr etwas ist, was so in speziellen Settings, sag ich mal, erlebt wird, sondern dass es wirklich auch, ja, zur Basis, könnte man sagen, von unserem Leben werden kann. Was nicht heißt, dass wir immer einen stillen Geist haben müssen oder einen stillen Körper. Ne? Das kann sehr gut auch in Bewegung, auch in Aktivität auch erfahren werden. Ne? Und in dem Sinne ist das Feld frei auch für Fragen, weil ja ist ja auch der jetzt TV-Chat sozusagen auf YouTube, falls es da schon Fragen gibt. Oder im Zoom-Raum auch, meldet euch gerne. Ich glaube, es ist so, dass das Mikrofon dann freigeschaltet werden muss von uns oder vom JetzTV-Team, ne?
Ja, genau, das
Okay.
kann ich dann machen.
Ja.
Okay, danke.
Gut.
Es
Ja.
ist auch schon eine erste Frage da
Ja, gerne.
von Christopher im YouTube-Chat. Wie lassen sich transpersonale Erfahrungen integrieren? Es geht insbesondere um die Erfahrung in einer Ayahuasca-Reise. Ja und nein.
Die Frage war, wie lassen sich
Ja, wie
oder?
lassen sich transpersonale Erfahrungen zum Beispiel aus einer Ayahuasca-Reise integrieren? Einerseits würde ich sagen, lassen sich nicht integrieren im Sinne von, das Transzendente in dieser Erfahrung weist ja auf etwas hin, was weiter ist, größer ist, was eigentlich sogar auf eine Weise dein Alltagserleben als eine Art Illusion durchschauen lässt, ja, oder zumindest dieses Alltagserleben, dass ich hier dieser getrennte persönliche jemand wäre, der das Zentrum des Universums wäre und um dessen Leben es weltbedeutend geht, ja, und das Transzendente der Erfahrung besteht ja genau darin, dass sich diese Perspektive löst und dass du was ganz anderes erfährst. In dem Sinne kann es eigentlich nicht darum gehen, das da hinein zurück zu integrieren. Das wäre so ein bisschen, wie Papaji manchmal gesagt hat, zu versuchen, den Ozean mit einer Teetasse zu erfassen. Ja, die Größenverhältnisse sind andersrum. Du wirfst die Tasse in den Ozean. So rum geht die Integration dann tatsächlich eher auf. Und dann Ja, und dann doch, na klar ist es wichtig, dass es nicht nur einfach eine separate Erfahrung bleibt, die du irgendwie auf einem tollen Urlaub gemacht hast oder eben dieser Substanz zuschreibst dann, sondern es geht darum, dass die dich auf was hinweist, was dann idealerweise, würden wir sagen, mehr und mehr durchscheinen kann durch das, was als deine Alltagserfahrung in einer Identität erlebt wird. Oder das erscheint so, dass immer wieder irgendwie eine imaginäre Ich-Einheit, die wir tatsächlich nicht als begrenztes Wesen oder als fortgesetzte Kontinuität finden können. Und doch scheint es immer wieder so. Und das hat in dem Sinne auch seine Wirklichkeit oder wirkt auf eine Weise. Und das finden wir schon wichtig, dass das ja in dem Sinne dann integriert wird oder eben. Ja, vielleicht dann in den Größenverhältnissen, wie ich gerade so in Anlehnung an Papaji erwähnt habe, ja, dass es mehr darum geht, kannst du mehr und mehr dich zurückbesinnen auf dieses Weitere und darf sich deine alltägliche Ich-Identität mehr und mehr da hinein lösen, mehr und mehr da hinein zurücksinken, öffnen und kann dieses Transzendente hindurch scheinen. Und dann geht es uns jedenfalls sehr darum, da auch all die Schattenanteile, die dann auftauchen, zu integrieren, im Sinne von damit ehrlich zu bleiben und nicht irgendwie eine neue erleuchtete Identität übernehmen zu wollen, die dann in aller Regel oft nur zu genau der Falle führen würde, dass wir nicht mehr einfach das, was da auch im alltäglichen Erleben auftaucht, dass das auch immer durchscheinender werden darf, gerade indem es ins Bewusstsein kommen darf.
Und ich meine, meine Rückfrage, und das ist natürlich an dieser Chat-Kommunikation, die ja nur sehr, sehr begrenzt ist, sag mal, meine Rückfrage wäre als erstes natürlich mal, was meinst du mit, was hast du da erfahren? Was sind die transpersonalen Erfahrungen, die du gemacht hast? Weil die können auch sehr unterschiedlich sein, ja. Das kann, es gibt transpersonale Erfahrungen sozusagen auf so einer subtilen, feinstofflichen, energetischen Ebene, dass wir irgendwie merken, machst du nicht was, zum Beispiel, wir verschmelzen mit einer Pflanze irgendwie oder mit einer Farbe und ja, sozusagen, dass da noch Formen erlebt werden, vielleicht subtilere Formen und nicht mehr so getrennte Formen, aber immer noch etwas, was tendenziell etwas Formhaftes ist, ja. Also jetzt als Beispiel, nehmen wir die subtile Erfahrung vielleicht mit einem Baum zu verschmelzen. Das erleben manche ja schon einfach auch ohne Ayahuasca, wenn sie den Baum umarmen oder sowas und man spürt irgendwie, oh, wow, irgendwie sind wir doch eins, ja. Das ist sozusagen mehr eine subtile, schon transpersonale Erfahrung, aber immer noch an Form gebunden, ja. Und dann gibt es noch andere, tiefere Erfahrungen. Ich rede jetzt so ein bisschen von einer Einteilung, die das integrale Modell auch ganz sehr sinnvoll macht, finde ich, dass wir tatsächlich sogar eher das formlose Transpersonale erfahren. Ja. Da geht es eher darum, wie die Erscheinungen sind überhaupt nicht mehr wichtig, selbst Verschmelzungserscheinungen oder irgendetwas in der Richtung, ist eher wie, wir sind fasziniert von der Leere, von dem, was keine Erscheinung ist. Ja. Auf eine Art ist es sogar noch tiefer. Ja, weil das noch freier ist. Das kann sogar zu den subtilen Erfahrungen sagen, okay, schöne Erfahrung, kommt und geht. Ja. Aber das andere ist noch, noch wirklicher auf eine Art. Ja. Und dann kann es auch wieder Verschmelzung geben, dass wir merken, wir sind nicht nur die Leere, der stille Hintergrund, sondern der stille Hintergrund und alles, was im Vordergrund ist, ist eins. Ja. Dann ist es nicht mehr immer eine Verschmelzung, es ist einfach das Wissen, du bist alles. Ja. Man könnte sagen, das eine ist Leerheitsmystik, ich bin nichts, ja. Und das andere ist wieder, ich bin doch alles. So. Also das wäre sozusagen subtile Mystik, Leerheitsmystik und sowas wie eine non-duale Mystik, ja. Und alle drei Ebenen sind spannend zu erfahren, ja. Und alle drei, würde ich sagen, haben ihre eigenen Qualitäten. Und du kannst in deiner Erfahrung vielleicht neugierig werden, was so die Essenz dieser Ayahuasca-Erfahrung jetzt war, und diese Qualität ist wahrscheinlich nicht nur eben in dieser Erfahrung vorhanden, sondern irgendwo eigentlich überall, ja, und so einfach diesen Nachspüren von dem, was du dort erfahren hast, neugierig zu sein, wo sich das nochmal wieder ein Stück weit öffnet. Ohne, das ist eine Herausforderung, ohne die Intensität einer bewusstseinserweiternden Erfahrung simulieren zu wollen, weil es wird sich nie wieder so zeigen, wie du es erfahren hast. Ne? Selbst die Leerheitsmystik und die non-duale Mystik zeigt sich immer wieder frisch. Ja? Deshalb ist es eine Herausforderung zu merken, okay, da hat sich was geöffnet, durch ein Loslassen von Wollen vermutlich, ja. Und das ist so wertvoll. Und du kannst neugierig sein, wie sich das weiter in deinem Leben entfaltet. Und gleichzeitig eine Offenheit, es loszulassen, wie es sich angefühlt hat. Und doch irgendwie neugierig zu sein, welche Geschmäcker jetzt auftauchen. Und dann die andere Ebene eben, ja, wir sind auch nach wie vor Menschsein. Wir sind auch zusammen, manchmal Zusammenziehung und Trennung und das, was dieser menschliche Körper an Ängsten, an Wut, an Ohnmacht, an Scham, all das, das ist nach wie vor auch etwas, was höchstwahrscheinlich für die meisten von uns dann auch wieder zeitweise auftaucht. Wenn wir so sagen wollen, es sind so Restidentifikationsmuster noch. Und manchmal ist der Rest ein ganz schön großer Rest, der sich nur sozusagen mit der Zeit und mit der Vertiefung dann mehr und mehr löst. Ja. Insofern schön wunderbar, schöne Drogenerfahrung zu haben, bewusstseinserweiternd, ja, aber dann auch im Alltag dich zu erforschen, da wo sich sie da zusammenzieht, wo vielleicht eine Reidentifikation auftritt und da neugierig zu sein, wie du da liebevoll auch mit deinem Menschsein umgehen kannst. Ja. Und das kann es fördern, gerade wenn du merkst, ah, du bist irgendwie Weite, Leere, Liebe, ja, dann kann das sozusagen auch diese Schaffenintegration auch befruchten und leichter machen auf eine Art.
Hat das die Frage beantwortet, so ungefähr? Oder sonst gerne auch noch eine Nachfrage oder genau an, was auch immer es braucht.
Bis jetzt hat Christopher noch nichts weitergeschrieben
Ja.
oder gesagt.
Es ist halt in diesem Format so, dass wir einfach mal was reinwerfen. Jemand wirft
Kommt
eine
ja
Frage
manchmal
rein und wir
erst.
werfen eine lange Antwort raus sozusagen. Und vielleicht ist einiges davon hilfreich. Und vielleicht für andere auch manchmal. Ja. Kommt hier. Entschuldigung, was meine?
Jetzt kommt der Link.
Ja.
Oder noch mal die Schlaufe vom Anfang.
Ja, die ist ja schon schwer.
Okay.
Ja.
Ganz zu Anfang hatte Gotha schon eine Frage gestellt um 7:50. Und zwar, kann es sein, dass ich Nirvana in Brahman erlebt habe, also das passive Brahman? Seither kommt mir alles illusionsbehaftet vor, mit der einen Realität dahinter. Bin ich verrückt?
Hört sich eher nach einem gesunden Geschmack an, ne?
Ja,
Eine Art.
verrückt, vielleicht im Sinne von rausgerückt aus der normalen Mainstream. Wirklichkeit, so wie sie einfach diese konsensuelle Wirklichkeit, aus der rücken wir dann manchmal raus, sozusagen, wenn wir dieses Jenseits dessen erfahren. Und ja, klar, es kann schon auch wichtig sein, auch Bodenhaftung und die Kapazität zu behalten, auch in diesem Körper mit gesunden Grenzen mitspielen zu können nach den gewöhnlichen Spielregeln. So, ja. Das ist sicherlich dann in dem Sinne eine Gratwanderung zu schauen, wo bleibt es tatsächlich eine gesunde, transzendente Erfahrung. Und klar gibt es durchaus auch sowas wie dann leidvolle Depersonalisierung, die Realisierung wird das dann genannt, ja, wo es ist wie, oh, ich kriege keinen Zugang mehr oder ich kann nicht mehr wieder zurück reinfinden, so quasi in diese normale, konsensuelle Wirklichkeit. Ja. Dann kann das schon sinnvoll sein, irgendwie dich da wieder mehr in den Sinnen zu orientieren. Oder zu schauen, wie diese körperliche Wirklichkeit wieder mitgespielt werden kann. Aber erstmal das an sich, diese Beschreibung an sich, klingt wie, ja, das ist unsere Erfahrung, könnten wir sagen, ja, dass das entdeckt wird, dieses was hinter oder jenseits der persönlichen Identität bleibt, wenn die sich wandelt und kommt und geht. Und dann wird die auf eine Weise als nicht permanent und damit nicht wirklich durchschaut.
Ich finde es aber auch ganz spannend, wie du es formuliert hast. Das finde ich eine ganz schöne Formulierung, illusionsartig. Ja, weil manchmal neigen wir dazu, oder gibt es ja auch diese Formulierung, dass Leute sagen, alles ist Illusion. Ja, und aus einer bestimmten absoluten Perspektive stimmt das sogar. Ne? Aber gleichzeitig ist das manchmal eine Geringachtung der relativen Welt und auch der Ebenen der relativen Welt, wo wir nicht nur mit Illusionen zu tun haben, sondern auch mit relativen und auch relativ objektivierbaren Wahrheiten. Ne? Denn das wird manchmal in diesen tiefen Erfahrungen von Illusionen auch wie, dann wird gesagt, ja, alles ist Illusion und nicht mehr illusionsartig, sondern so nach dem Motto, alles ist Illusion, das heißt, alles, das gibt es gar nicht. Und deshalb brauche ich mich damit gar nicht beschäftigen. Das wäre eher eine, nach unserer Erfahrung eher manchmal eine Falle, ja.
Das
Da
kann
ist es
zu
gesünder zu sagen,
Gleichgültigkeit führen oder zu Vernachlässigung von angemessenen Bedürfnissen eigener oder anderer. Ja, so, das kann manchmal dann auch sogar zynisch werden, so wenn das Leiden, das andere erleben, einfach damit abgetan
also im
würde.
Extremfall, was weiß ich was, führt das auch zu einer Art von unauthentischem Sein. Ja, nehmen wir mal an, du bist eine Beziehung und du trittst deiner Frau auf den oder deinem Mann auf den Fuß sozusagen, ja, weil du einfach unachtsam warst oder sogar wütend warst und sogar angreifen wolltest, aber sagen wir, es ist einfach eine Unachtsamkeit, ja. Und dein Partner, deine Partnerin sagt, ah, oh, das tut weh, warum hast du da nicht aufgepasst? Ja, und du sagst, na ja, das ist ja Illusion, ja, dein Schmerz ist Illusion, ja. Dass ich dir auf den Fuß getreten habe, ist auch eine Illusion. Und es gibt ja niemanden, der da ist. Ja, dann, da ist es vielleicht gut zu sagen, nein, es ist keine Illusion. Diese Erfahrung, dass da jemand anders einen auf den Fuß getreten hat, darauf können wir uns einigen als eine gemeinsame Wirklichkeit für diesen Moment. Ja, natürlich kann man dann sagen, eigentlich tritt das selbst, sich selbst auf den Fuß aus einer absoluten Perspektive. Ja, und trotzdem tut es weh. Ja, und trotzdem ist diese relative Wirklichkeit zu achten. Ja? Und dafür gibt es noch ganz andere Beispiele. Ja, auch das, was zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnis angeht, dass einige Sachen relativ gut objektivierbar sind in unserem gemeinsamen Zusammenleben. Nicht umsonst, dass wir hier mit Zoom kommunizieren können, ja, dass es da einen Computer gibt. Diese gewaltige Technik, die entwickelt wurde, die konnte sich nur entwickeln, weil wir gemeinsam wissenschaftliche Wahrheiten anerkannt haben und die auch funktionieren. Nicht immer ganz perfekt, ja, aber na, deshalb so ein bisschen wie, ne, finde ich gut, dass du sagst, illusionsartig und nicht nur reine Illusion.
Herr Gotha hat auch noch weiter was geschrieben, und zwar: Ist die Person wandelbar? Es gibt ja viele Personalitäten in einer Person. Wie integriere ich das höchste Selbst?
Ja, das ist wieder so ein bisschen wie eben. Ne? Eigentlich ist es andersrum. Das höchste Selbst integriert all diese Personen.
Und es kann erstmal eine befreiende Erkenntnis sein, zu merken, wow, ich bin nicht nur eine Person, sondern so nach dem Motto Richard David Precht, ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele, so, dass wir einfach, ne, ganz viele verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns haben. Und da könnte man sagen, da gibt es vielleicht ein übergeordnetes personales Ich. Manche nennen das dann Steuerungs-Ich oder ja, so was das sozusagen integriert. Wenn wir jetzt mal ins Bild nehmen, könnten wir sagen, wir könnten ein Bild einer Person zeichnen und dann könnten wir verschiedene Anteile darin zeichnen. Vielleicht gibt es irgendwie ein Über-Ich, so einen inneren Richter, der irgendwie dauernd sagt, was falsch ist. Dann gibt es irgendwie so einen Angetriebenen, dann gibt es vielleicht einen Loyalen, der loyal sein will mit unserem Familiensystem, dann gibt es vielleicht einen Meditierenden, der die ganze Zeit in Stille da sein will oder da ist, ja. So, da könnte man so eine Person zeigen und dann ganz verschiedene Anteile. Und ich meine, das ist schon spannend, ja, wenn die, das ist ja auch dann eher eine psychologische Ebene, wenn diese Anteile miteinander in Kommunikation sind und bewusst werden, dann können da auch schon eine Integration geschehen. Vieles von unserem Leiden ist, dass innere Anteile miteinander im Kampf sind, ohne dass wir das wirklich bewusst wissen, ja. weil wir einfach unbewusst für unser emotionales Erleben sind und für unsere Persönlichkeitsanteile. Und dann sind die manchmal im Kampf, ja. Und da kann es schon psychologisch sehr sinnvoll sein, zu merken, ah, verschiedene Anteile und das so ein bisschen zu erforschen, was wollen diese Anteile, ja, wie kann man die vielleicht in Kooperation miteinander bringen, ja. Das wäre so eher so eine psychologische, schon eine Transzendenz, ja, das zu integrieren. Und dann können wir noch sagen, wenn wir den Raum drumherum wahrnehmen könnten, wo diese Person drin stattfindet und alle anderen Personen und alle anderen Subpersönlichkeiten, alle anderen, ja, wenn wir da eine Offenheit dafür haben, dann ist da noch eine größere Integration möglich. Erstens auch mit unseren verschiedenen Anteilen, weil wir uns dann nicht mehr so identifizieren müssen mit Einzelnen, sondern immer wieder in so eine Art Beobachterhaltung gehen können und sagen können, aha, interessant, was meldet sich denn da gerade in mir und da gerade in mir? Und dann können wir auch noch eine Art von Verbindung zu anderen spüren, weil das können wir auch bei anderen sehen. Wenn sich da bei anderen bestimmte Persönlichkeitsanteile melden, dann brauchen wir die andere Person nicht verurteilen und sagen, du bist so und so, sondern wir können so eine Haltung entwickeln, aha, interessant. Da meldet sich gerade das Über-Ich von meinem Partner oder meiner Partnerin oder was weiß ich nicht was, ja? Dann ist das nochmal mehr Mitgefühl, mehr Einfühlung, mehr Einspürung und auch das Einnehmen von anderen Perspektiven möglich. Insofern ja, es gibt diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, dann gibt es vielleicht sowas wie ein übergeordnetes persönliches Ich und dann
Und
auch
auch
diesen
das wandelt sich
transzendenten
durch
Raum.
die Zeit, durch die verschiedenen Situationen. Ja, können wir wiederum sagen, je nachdem, welche Anteile dieses inneren Teams sozusagen dann gerade mehr im Vordergrund stehen. Aber auch die gesamte Persönlichkeit, klar, die wandelt sich ja im Verlauf deines Lebens. Ja, mit 5 warst du sicherlich anders als mit 15 oder jetzt. So in dem Sinne, ja, ist das ja genau, was dann eben im Advaita das Selbst genannt wird oder was die Buddhisten das Nicht-Selbst nennen, was letztlich beides, so wie wir es verstehen, auf das hinweist, was das erlebt, diese sich wandelnde Persönlichkeit, ja, zu der wir normalerweise sagen, das bin ich. Und hier wechselt dann die Perspektive sich halt in die Richtung, dass wir sehen, aha, das erlebe ich, dieses sich wandelnde Ich. Und dann bleiben wir mehr so in diesem bezeugenden Raum verankert oder das, was Ramana ich genannt hat, was eben dieses sich wandelnde Ich wahrnehmen kann, ohne sich so sehr damit zu identifizieren dann noch.
Und auf eine Art können wir sagen, könnten wir sagen, alles ist schon integriert, weil alle diese Persönlichkeitsanteile finden statt in diesem transzendenten Raum. Aber damit sie halt sozusagen möglichst leidfrei spielen dürfen und auch uns zur Verfügung stehen können in unserem alltäglichen Leben, ist es auch oft sehr sinnvoll, da eine Art von ja, emotionaler Intelligenz oder wir nennen es in letzter Zeit emotionaler Transintelligenz. Das ist ein Mischwort zwischen emotionaler Intelligenz und Transzendenz, ja, das zu entwickeln und ja, dann neugierig zu sein, was da in einem passiert. Nicht nur auf der absoluten Ebene, sondern auch auf der relativen Ebene. Und wir haben zum Beispiel alle vermutlich, obwohl das kann man auch überbetonen, aber innere kindliche Anteile, ja. Dinge, die wir in der Kindheit erlebt haben, die nicht hundertprozentig verarbeitet worden sind oder wo wir nicht hundertprozentig auch heilsam damit umgegangen sind oder nicht heilsam umgegangen wurde mit uns. Man
Wo
könnte es auch
Bedürfnisse geblieben sind, die
Bedürfnisse,
nicht erfüllt wurden.
Traumata, kleine oder größere, ja. Und die sind ja in uns im Organismus oft noch aktiv. Die werden dann immer getriggert, wenn man einem Chef begegnet, der ähnlich wie der Vater ist oder die Tante, die ähnlich wie die Mutter ist, ja. Und dann werden diese inneren kindlichen Anteile in uns auch getriggert. Und das ist schon spannend, auch ja, da ein Bewusstsein für zu entwickeln und eine liebevolle Haltung vor allen Dingen. Also in dem Sinne sitzen wir hier nicht nur zu neunt oder zehnt, sondern da sitzt der kleine Felix mit dabei oder vielleicht klein und der kleine
Verschiedene
Wiegert
kleine
und von der
Felixe.
Anneliese auch noch ein paar Anteile und von uns auch mit Sicherheit auch ein paar verschiedene Persönlichkeitsanteile. Das Leben ist spannend und vielfältig.
Der Christopher hatte geantwortet. Ja, vielen Dank. der
Das war die erste
gestellten.
Frage.
Genau.
Ja.
Danke. Die nächste Frage wäre von Ferdi. Wenn es um nichts geht, wenn alles eins ist, wieso erzählt ihr dann davon? Wieso wird davon berichtet und nicht alles so belassen, wie es ist?
Ja,
Das ist eine berechtigte
gerade in
Frage.
diesem Moment, lass uns doch einen Moment gönnen, wo wir alles so lassen, wie es gerade ist. Dann werden wir still. Ja. Dann brauchen wir auch nicht weiter sprechen. Dann stimmt es. Und das ist die Frage dahinter. Ja, dann lass uns einfach im Nichts schwelgen und in dieser stillen Präsenz, die nichts tun braucht. Und dann könnten wir jetzt noch 2 oder 3 Stunden weiterschweigen oder 2 oder 3 Tage. Und das hat seine Berechtigung, ja. Das ist manchmal wunderschön, einfach nur zu schweigen und nichts weiter, sowohl geschweige von psychologischen Begriffen noch von spirituellen Begriffen irgendwie weiter was wissen zu wollen, sondern einfach sich der puren Stille hinzugeben. Und es ist so schön. Und wir lieben das, ja. Und wir sind viel in Stille und wir genießen stille Retreats, wo wenig gesprochen wird. Ja. Wir genießen es, in der Natur zu sein, frei von jedem Art von spiritueller Reflexion oder psychologischer Reflexion. Und es ist eben auch nach unserer Erfahrung doch sinnvoll zu schauen, manchmal zu reflektieren, manchmal spirituelle Begriffe zu benutzen, um das noch zu verfeinern, manchmal für bestimmtes philosophisches Verständnis durchaus zu philosophieren und vor allen Dingen auch diese emotionale Schattenintegration stattfinden zu lassen und auch zu gucken, was dann doch manchmal auftaucht in der Stille, ja. Oder wo Stille manchmal auch und nichts manchmal fast wie eine zu einer Weltflucht führt. Das kann nämlich auch sein. Deshalb, um dann eben auch wiederum alles zu erleben, finden wir es auch sinnvoll zu sprechen und auch eben diese anderen Erlebensdimensionen mit anzusprechen und gemeinsam zu teilen auch. Und darin liegt auch was sehr Schönes, ja, unsere Menschlichkeit. Authentisch und offen zu teilen. Das, was nicht nur still ist, sondern manchmal auch sehr laut, sehr aggressiv, sich bedroht fühlt, klein fühlt, riesengroß fühlt. Ja, damit einfach offen zu sein, authentisch zu sein. Und manchmal mir geht es oft so, wenn ich am Anfang in Stille sitze, im Satsang, insbesondere wenn wir wiederkommen aus Indien, vom Ramana Ashram, dann sitze ich da, Länge. Oder ich denke nicht mal, aber es ist irgendwie so, warum je wieder ein Wort sprechen? Ja. Und dann doch, dann wird gesprochen. Und dann findet Austausch statt. Und das ist auch sinnvoll. Auch die größten, die meisten, es gibt einige ganz wenige Weisen, von denen in Indien berichtet werden, dass sie reine schweigende Meister waren. Wunderbar. Aber ich bin auch sehr dankbar für alle die spirituellen Lehrer, vor allen Dingen Ramana, Punjabi, meine amerikanischen Lehrer, Gangaji, dass sie gesprochen haben. Und dass es diese tollen Schriften gibt von Mystikern, von Meister Eckhart und allen möglichen Leuten, ja, dass die eben auch Worte verwendet haben, um dann die Worte wieder zu nutzen, um auf das hinzuweisen, was jenseits der Worte ist. Das ist ein sehr, sehr wertvoller spiritueller Verstand, der das in die Richtung, ja, das in die Richtung genutzt wird.
Ja, auf eine Weise als homöopathisches Gegengift den Verstand mit seinen eigenen Mitteln aus seiner eigenen Gefangenschaft führen kann. Denn sonst ist manchmal sogar die Gefahr, dass selbst die Stille konzeptualisiert wird. Ja, dass das dann zum nächsten Ding gemacht wird, was ich haben will, oder jetzt will ich immer und nur noch in Stille sein, als ob alles andere irgendwie davon getrennt wäre. Oder eben, ist doch egal, es kann ja alles einfach so weiterlaufen. Und dann wiederum wird Leiden einfach auf eine Weise wegrationalisiert oder spiritualisiert in dem Sinne. eher als dass es sich tatsächlich auf eine heilsamere Weise lösen könnte. So, darum sind wir sehr dankbar für die tatsächlich auch in Worten Hinweise und Unterstützung, die wir da bekommen haben und freuen uns, wenn wir davon was Hilfreiches weitergeben können.
Ja, und für den Austausch, ja, ich meine, für uns ist das ein Geschenk manchmal von Leuten zu hören, wie dort Wahrheit formuliert wird auch, ja, welche Geschmäcker da gemacht werden und wie das dann ausgedrückt wird, das ist ja auch ein Geschenk, ja, nicht nur in eine Richtung, sondern in andere Richtung. Und auch die Mitteilung von Menschlichkeit kann ein Geschenk sein, ja, wenn uns irgendwas tief bewegt oder tief traurig macht oder verunsichert und das wird authentisch mitgeteilt, auch in Worten, aber auch in dem Sein, dann kann das auch eine sehr tiefe Verbindung sein, also auf einer puren menschlichen Ebene. Ja.
Wäre ja schade drum, das zu vermeiden oder auszuklammern. Ich meine, immerhin gibt es dieses Wunder des Lebens und dass wir in diesen Formen hier erscheinen und diese Erfahrungen machen. Anneliese, du hattest gerade vor einer Weile irgendwas in den Chat geschrieben. Ich habe es nicht ganz lesen können. Falls da noch irgendwas wichtig war, magst du es nochmal sagen oder schreiben? Du bist stumm
Das
geschaltet.
Mikrofon. Ah, jetzt.
Hallo. Ah, jetzt.
Ja,
Hallo,
hallo.
Anneliese. Ich habe hineingeschrieben, dass also Stille eigentlich in unserer heutigen Zeit, hier, wo wir jetzt uns so aufhalten, eigentlich ein wirklicher Luxus ist. Und dass es ein wunderschönes Geschenk ist, wenn man Stille erleben kann. Und das hängt aber auch von seinem Umfeld ab, finde ich. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Familie hast, so wie ich, jetzt kommt mein zweites Enkelkind zur Welt, gell? Und ich bin komplett in meinem Familiensystem irgendwie eingebunden. Meine großen erwachsenen Kinder sind da, ja. Und dann also von der Herkunft, also es ist ganz viel eigentlich irgendwie los, gell? Und dann hat man halt noch den Alltag und sich dann daran zu erinnern, ja, dass in Stille sein eigentlich so was Wunderbares ist. Man vergisst das dann, ja. Und deswegen sage ich, es ist irgendwie so ein Luxus, wenn man so sich diese Zeit nehmen kann. Ja, also ich finde das wirklich einen Luxus. Also ich habe mir das wirklich bewusst genommen. Ich habe meine Kinder nach Hause geschickt und gesagt, so, ab 8 Uhr, gell, bin ich für mich, damit ich hier sein kann. Und das ist, ja.
Oh, schön, dich mal wieder zu sehen.
Ja, wirklich sehr schön, ja. Das ist jetzt wieder an der Zeit.
Ja,
Genau,
das ist
das.
ein Luxus, den wir aber auch uns ja gönnen können. Ich meine, immerhin
Ja.
müssen wir ja die meisten von uns jetzt, die hier zuschauen, nicht vor Bomben fliehen oder
Ja.
auch nicht den ganzen Tag nach Nahrungsmittel oder nach Heizstoff suchen, sozusagen. Ne?
Ja. Ja.
Und uns dann die Zeiten zu nehmen, auch mal aus dem Familiensystem oder aus dem.
Genau. Aber es braucht irgendwie so einen Schritt, es braucht so eine Intention, ne? Und
Ja.
ja,
Ja, und
man.
damit vielleicht nochmal so zurück zu der vorigen Frage, wenn ich die richtig in Erinnerung und verstanden habe. Ganz genau das, ja, darum reden wir so viel.
Ja.
Darauf wieder hinzuweisen oder dazu einzuladen und zu ermutigen und gegebenenfalls eben auch zu helfen, das zu durchschauen, was uns davon abhalten würde, uns wieder diesen Luxus zu gönnen, uns
Ja.
wieder in die Stille hinein zurücksinken
Ja.
zu lassen.
Das ist eigentlich so ein unter Anführungszeichen einfacher zu sich zu gönnender Luxus, wirklich ganz, ganz leicht. Das ist einfach ein sich erinnern. Ein sich erinnern, finde ich, und sich wieder irgendwie so ein bisschen rausholen aus dem.
Ja, und ich würde dich aber vielleicht auch dazu oder ja, uns alle dazu einladen, diese Luxusmomente. Ich meine, eigentlich ist schon ein bewusster Atemzug, ein wirklich bewusster Atemzug, ja, ist schon ein Luxusmoment. Ja.
Ja.
Und deshalb ist es auch spannend, selbst wenn um dich herum viel Trouble ist, sag ich mal, oder Trouble ja nicht unbedingt,
Trubel.
aber
Es ist
Trubel,
Trubel, viel Leben.
angenehmer Trubel, das kann man ja auch genießen, ja. Aber auch manchmal Momente ja da mal zu gönnen und zu sagen, okay, ja, auch die Kinder sind immer noch da. Und wie ist es nur ein oder drei bewusste Atemzüge zu nehmen, ja? Ja,
Nein.
dann zu merken,
Also.
da kann sich auch was auftun, was dann in der Pause sich auftut und dann vielleicht noch doch auch im Hintergrund irgendwie da ist. Ja, und vielleicht verändert sich ein Stück weit dein Handel dann auch, ja? Vielleicht
Ja,
ist
auf jeden Fall. Nein, also also
das.
ich glaube, ich ja kann das ganz gut mittlerweile wirklich in diesem, das gehört irgendwie zu meinem Alltag schon noch dazu, also diese Stille. Und es ist auch so wunderbar, mit diesen wirklich kleinen Kindern auch zu sein, gell? Und ihnen nämlich auch diese Stille zu lassen. Und mir fällt das so auf, gell, dass so viele immer hineinreden, wenn ein Kind was tut, ja, wenn ein Kind irgendwie was macht, ja, immer irgendein Kommentar dazu abgeben, gell, anstelle das einfach einmal nur sein zu lassen, gell. Und das ist, finde ich sehr, sehr schön, das jetzt selber erleben zu dürfen, gell. Ich kann den Valentin einfach sein lassen, gell. Ich bin das nicht mehr die Mutter. Und es ist wunderschön, ja.
Luxus der Großmutterrolle, dass du mir so in der zweiten Reihe sein
Ja,
und
ganz, ganz, ganz wunderbar, ja.
im Lassen wirken kannst. Ja, schön.
Ja, und dann kann sich das immer weiter ausdifferenzieren, auch dass wir immer noch feiner merken, also natürlich auch bei anderen, aber auch für uns selber, welche Art von Sprechen ist jetzt und Kommentieren ist jetzt wirklich natürlich, und das ist manchmal natürlich, sprechen und zu kommentieren. Aber es ist gut auch zu merken, aha, muss dieser Kommentar jetzt eigentlich wirklich sein, oder würde ich mich gerade meiner, ne, meiner eigenen Stille oder dem Nicht-Kommentieren
Ja,
zuwenden
ja, ja,
und eigentlich
ja,
das natürlich
ja.
machen?
Na schön.
Ja, schön, dich zu sehen.
Ja, es ist wirklich sehr schön. Ich habe mich schon sehr gefreut. Ich meine, auch
Ja.
was du gesagt hast, zu den vielen Persönlichkeitsanteilen, dass man auch immer wieder getriggert wird. Bei mir ist dann nur so kurz hochgeploppt. Dieses Triggern hört vermutlich nie auf, gell? Wenn man voll bewusst sich da hineinbegibt, ne? Ich glaube, das geht nicht. Ich dachte, bei mir wäre es schon ausgetriggert, gell? Aber
Naja, also wirklich, um ganz genau zu sein, das getriggert sein hört natürlich immer wieder auf. Es kann sehr schnell aufhören, ja? Du
ja,
kannst,
ja.
du wirst getriggert, das kann sehr schnell sein, aber
Genau.
wenn du dich dann auch entspannst, erstens kann das schneller gehen, je mehr du bewusst bist, du wirst gerade getriggert und du bist bereit, das zu fühlen, was gefühlt wird, desto schneller kann sich das System auch wieder beruhigen und wieder
Ja.
sich selbst regulieren. Insofern hört das getriggert sein auch immer wieder auf, ja? Und ja, wer weiß, welche Sachen uns, ja, wir sind alle Menschen. Vielleicht können wir, ich denke, wir können viele uns sehr gründen in einer transzendenten Stille, wo immer weniger getriggert wird auf eine Art. Ja. Aber wir sind halt auch Menschen und wir haben ein Nervensystem, was ständig auf der Hut ist, auch Gefahren, Einschränkungen und so weiter zu beobachten und dann zu reagieren. Ne. Insofern ist es davon auszugehen, dass unser Menschsein wird vermutlich auf eine Art bleiben, bis
Genau, bis wir
bis
dann
Atemzug.
transzendieren, gell?
Ja, und ja, dann kann es aber auch spannend sein, ein Trigger einfach neugierig zu sein, was da eigentlich passiert und vielleicht einfach eher als ein spannendes und sich natürlich nicht angenehmes Erleben, aber schon, das ist meine Erfahrung, das liefert immer wieder irgendwelche Einsichten, in das, auf der einen Seite in das, was noch getriggert werden kann, ja, eine Identität, die irgendwie angegriffen werden kann, und die Möglichkeit des Loslassens und die Möglichkeit der Hingabe mal wieder.
Das sind die Worte Loslassen und Hingabe, gell?
Ja. Und manchmal ist es auch nicht nur loslassen, manchmal ist es auch aber einfach in Kontakt zu kommen mit etwas, was vielleicht auch sich ausdrücken will oder so. Es gibt ja nicht nur, ne, loslassen und Hingabe sind auch keine allgemeinen Rezepte. Manchmal müssen wir, es steht auch was an, dass wir gerade nicht loslassen, sondern an einem bestimmten Standpunkt mal festhalten oder sagen, ah, hier bin ich oder so, ja. Es muss nicht immer nur weich und nett sein, ja. Manchmal ist es auch, gerade wenn Wut getriggert wird, manche Funktionen von Wut sind zum Beispiel sehr nützlich, ja, auch für unser System, wenn das frei erlebt wird. So, ja. Und trotzdem ist es dann oft ein Loslassen von den alten Mustern, wie man zum Beispiel mit Wut umgeht. Ja.
Was meinst du damit, wenn es frei erlebt wird?
Dann nehmen wir mal an, ein kleines Beispiel: Jemand kommt auf der Straße auf dich zu und du kennst ihn nicht, und der geht immer, der kommt so auf dich zu und geht so, ne, so 20 Zentimeter, ja, und geht dir so hinterher. Und du, naja, du gehst weiter und der kommt immer weiter so und macht so, ja. Ja, jetzt lachen wir drüber, aber vermutlich würde dein System auch irgendwann sagen: Hey, Das ist eine Grenzüberschreitung, ja. Das möchte ich nicht, ja. Und dazu auch wird vielleicht eine Wut generiert, ja. Vielleicht auch Angst, vielleicht läufst du auch weg, aber vielleicht gibt es auch das wie, nee, das ist im Moment nicht stimmig, dass mir jemand so nahe kommt, ja. Und da könnte die Wut eine sinnvolle Funktion sein, dass du sagst, vielleicht erstmal freundlich, ich möchte das nicht, ja. Aber wenn der immer weiterkommt, dann kann es manchmal schon sinnvoll sein zu sagen, nein, danke, bitte auf Abstand, ja. Also das wäre eine gesunde Funktion von Wut als Beispiel. Ne, so. Mhm. Grenzen setzen, Nein sagen können, wissen, was ich wirklich will auf der persönlichen Ebene, das hat ganz viel damit zu tun. Also Willen, Wollen, gesundes Wollen hat ganz viel mit der Integration von Wutenergie zu tun. Wenn das nicht da ist, dann kannst du manchmal zu so einer Couch-Potato werden, wo alle Leute über deine Grenzen tappen. Ja?
Und paradoxerweise neigen manche dazu, dass ihre Identität genau darin besteht, keine klaren Grenzen zu haben. Und dass gerade das Triggern bedeutet, getriggert heißt ja, das wird ausgelöst, es wird ein Muster ausgelöst, ein reaktives Muster, was quasi automatisch läuft. Und bei denen würde dieses quasi automatische reaktive Muster genau darin zu bestehen, zu sagen, so, oh, ich bin gar nicht da, mich gibt's gar nicht oder mich geht's gar nicht und ich habe keine Grenzen oder ich habe nicht die Energie zur Verfügung oder ich darf nicht wütend werden oder bin's nicht wert oder, ja, da wäre das genau das getriggerte Muster. Und dann besteht eigentlich die Freiheit, die sich lebendig erschlossen werden kann, genau darin, das mal anders zu erleben. Ja, anders damit umgehen zu können. Und eben, wie Thorsten sagte, dann in dem Moment zu finden, okay, was ist hier das Angemessene? Eher als einfach eine reaktive, vorgeformte Schiene, zu sagen, was stimmt jetzt hier gerade für mich? Was ist jetzt gerade wirklich die frische, lebendige Antwort auf das, was da erlebt wird?
Muss jetzt gar nichts mit dir zu tun haben.
Nein. Das.
Aber ja, es ist für manche, ne, wir sprechen mal aus dem Enneagramm heraus, ja. Manche Strukturen, Charakterfestlegungen sind solche Muster da. Andere haben das Problem mit Angst, dass sie Angst nicht, dass sie nicht weglaufen können, weil sie die Angst nicht direkt erleben oder sich gelähmt fühlen. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass es nicht immer nur um ein harmonisches Loslassen und Hingabe gehen muss. Ja. Manchmal auch durchaus. Zum Beispiel in der Neunerfixierung heißt die Tugend, die einen rausführt, rechtes Handeln. Ja, also es ist nicht nur loslassen, sondern manchmal auch das richtige, angemessene Tun, das zu entdecken. Freie Energie sein können. So. Da spreche ich nur von mir eigentlich.
Ne? Ja, ich glaube, das ist mir ein bisschen ähnlich.
Ja, das könnte sein.
Ja. Okay. Dankeschön.
Ja.
Es ist so schön, wirklich euch wieder mal zu hören und zu sehen.
Ebenso.
Wirklich. Würde ich jetzt gerne so.
Kommt die Erinnerung an die Zeit, wo wir bei euch auch mal waren, ne?
Ja, ganz genau. Ich kann mich ganz genau erinnern, wie wir das so schön gesungen haben. Gell?
Ja.
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 Ja. Ja. Schön, diese intensiven Begegnungen zu haben und immer mal wieder auch Leute zu sehen. Wir freuen uns auch, wenn wir Leute sehen, die nach Jahren mal wieder kommen.
Ja.
Gut, dann erstmal liebe Grüße nochmal an dich und gute Zeit.
Ja, wiedersehen. Alles Gute auch für deine Kinder und Enkelkinder. Huh?
Ja. Ja, danke, danke.
Ja.
Gut, dann ist noch eine Frage im Chat von jemand, der sich anonym nennt. Was, wenn Schmerz und Wut immer wieder so stark ausbrechen, dass man damit nicht mehr wach und präsent und forschend bleiben kann? Noch irgendeinen Tipp zum Umgang mit diesen Schmerzstürmen?
Ja, manchmal braucht es dann Hilfe. Ja.
Ja, manchmal braucht es auch äußere Hilfe oder auch sowas wie therapeutische oder Coaching-Hilfe oder sowas. Es ist natürlich erlaubt, sich die auch zu holen. Ja. Und ich muss nicht ein Widerspruch sein mit einer spirituellen Erkundung. Das kann auch parallel laufen. Ja.
Manchmal ist es möglich, es durchziehen zu lassen. Und ich würde sogar behaupten, die meisten von uns, wenn nicht alle, erleben das sehr wahrscheinlich auch immer mal wieder, dass es so Momente gibt, wo es einfach scheint wie, oh, das reißt dich einfach mit. Und auch das geht vorbei. Ja. Und dann zieht der Sturm einfach durch und es scheint, als ob er einfach alles vernichtet und du siehst danach, was geblieben ist. Und kannst danach wieder zur Ruhe kommen und dann erst recht umso sicherer wissen, was bleibt. Selbst wenn auch das gekommen und gegangen ist. Und wenn es zu heftig ist und zu oft und zu andauernd, ja, dann hol dir Hilfe.
Ich meine, wir sind ja auch auf beiden Ebenen unterwegs sozusagen, laden manchmal zu der direkten Erfahrung ein oder zu der Transzendenzorientierung, aber haben halt eben auch bestimmte Mittel, Hilfsmittel, die wo ein leichteres Umgang gerade mit solchen überwältigenden Erleben auch, wo wir das anbieten. Und demnächst wollen wir da sowieso auch mal so unseren Free-Prozess, das haben wir so kondensiert aus unserer Ausbildung.
Das wäre ein Selbsthilfetool.
Selbsthilfetool, das ist so in Arbeit, dass wir das mal so als ein kleines Training anbieten, so 60 Minuten nur, mit auch so einem Chart dabei und so weiter. Aber das ist schon spannend, wie du es auch sprachlich beschreibst, ja, so Stürme, die kommen, ja, die einen, ja, fast wie umreißen, ja. Manchmal ist es ganz sehr sinnvoll, das ganz bewusst als eine Gestalt wahrzunehmen und als eine Gestalt wirklich zu bezeichnen, so ein Sturm, ja, und einfach mal neugierig zu sein, wenn das sozusagen, wenn dieser Sturm noch nicht in dir wäre oder selbst wenn er in dir ist, wenn du ihn sozusagen mal nach außen verschiebst, ja, wie als wenn der Sturm meinetwegen von vorne kommt oder von hinten oder was nicht was, irgendwie so um dich herum stürmt sozusagen. Ja, es ist eine kleine, aber sehr wirksame hypnotherapeutische Technik, mal auf die Art und Weise mit dem inneren Erleben umzugehen, zu merken, okay, wie benenne ich das so auf so einer Gestaltebene? Ein Sturm, ja. Und wie wäre es, wenn ich den Sturm einfach mal so anschauen könnte, vielleicht ein Stück auf Abstand bringe, ja, und dann mal gucke, wie groß ist der, welcher Farbe ist der, in welche Richtung weht der sozusagen, ja. Und ja, dann kann man noch weiter damit spielen und damit auch auf eine Art und Weise das noch mehr erforschen, will ich jetzt gar nicht so intensiv reingehen, aber das kann sehr spannend sein, so auf diese Art und Weise mal sein inneres Erleben, ja, neugierig zu erforschen, ja. Und vielleicht auch den Sturm erstmal auf Abstand bringen. Wie wäre es, wenn der emotionale Sturm erstmal außerhalb des nächsten Gebäudes draußen wäre und du atmest erstmal tief durch und kannst merken, ah, ich bin hier, ich bin da, ist immer noch was unberührt ist, was ich vielleicht sicher fühlen kann. Und dann lasse ich den Sturm nochmal ein Stückchen näher kommen und guck nochmal, was kommt da auf mich zu. Ja. Sind das so angedeutet, ne? So.
Ja, und gegebenenfalls braucht es Regulierungshilfen, ja, innerliche oder äußerliche, zu schauen, was braucht dieser Sturm, was brauchst du, damit du in diesem Sturm gut geerdet bleiben kannst oder mehr den Raum drumherum wahrnehmen kannst, durch den dieser Sturm vielleicht gelassener durchziehen kann. Na, je nachdem, welche Perspektive dann die hilfreichere ist. Das erinnert mich gerade sogar an ein Beispielvideo, wo eine Frau davon berichtet, wie sehr sie immer sich so gefühlt hat, als ob sie diese kleine Person wäre, auf die eine Flutwelle zugerollt kam, bis sich die Perspektive gewandelt hat und sie sich als Ozean erleben konnte, dem eine Flutwelle nichts anhaben konnte. Aber dazu braucht es manchmal halt einfach entsprechende Unterstützung auch, damit dein Nervensystem sozusagen das zulassen kann oder überhaupt in diese Gelassenheit finden kann.
Und auf eine Art ist auch noch eine Qualität, finde ich immer wieder sehr hilfreich, was man einfach Selbstmitgefühl nennen kann, ja. Gerade mit den Anteilen in uns, die so schmerzlich überwältigt sind und wo wir im Moment nichts machen können, selbst spirituell nichts machen können und manchmal auch psychologisch nichts machen können, um das jetzt gerade irgendwie zu verändern oder zu lindern, ja. Da gibt's immer noch die Möglichkeit, so eine Art von liebevollen Umgang mit sich zu finden. Und sei es nur einfach nur zu sagen, oh Mensch, ja. Also manchmal hilft es sogar in der dritten Person über sich zu sprechen, ja. Nicht im Ich bin jetzt gerade so traurig, sondern, ah ja, der Arme. Also wenn ich es mit mir machen würde, könnte ich so sagen, oh Mensch, der Thorsten, der hat jetzt gerade wieder so einen Trigger erleben. und ist jetzt wieder richtig verzweifelt mal oder richtig traurig, ja. So, und ja, dann können wir auch fast in einen größeren Raum, Herzensraum, sag ich mal, uns öffnen, wo wir mit unseren menschlichen Anteilen auch irgendwie, auch wenn sie sehr schmerzlich sind, irgendwie noch was finden, wie so eine liebevolle Annahme oder halten, ja.
Sie hat auch noch einen Nachtrag geschrieben, wenn ihr den, also sie schreibt, ein bisschen Forschergeist ist schon noch da. Wissen wollen, wie genau das funktioniert. Schmerz direkt und konkret erleben ist oft sogar ein Genuss. Und doch passiert da dann oft irgendein Wechsel, der das unmöglich oder sehr schwierig macht.
Okay, ja, klingt wie das kann dann schwanken, ha? Huh? Ja.
Ja. Aber spannend, diese Momente, wo du es
ja.
genießen,
Ja,
und wenn das
toll.
Wort stimmt,
Ja.
ja, du,
Und dass der Forschergeist erhalten bleibt
das
oder
sind so
zumindest
wertvolle Momente.
kommen und gehen und wiederkommen kann. Ja.
Und ich glaube, eine, das kennen viele von viele Menschen, gerade so finde ich im emotionalen Schmerz, wenn wir traurig sind, wenn wir es wirklich zulassen, ja, wirklich, muss nicht mal sein, dass wir weinen, das muss nicht unbedingt sein, aber es ist wirklich, ah, das Herz bricht gerade und wir können es zulassen, ja. Und schon ist es wie irgendwie anders. Schon kann da manchmal so eine Süße auftauchen, die, ja, es tut so weh und trotzdem im Weh kann schon was, was schmerzlich Süßes sich auftun. Und es ist so eine, das zu entdecken, ist wirklich, würde ich sagen, ist ein Schlüssel auch zu innerer Freiheit, das mit Traurigkeit zu entdecken. Es kann aber auch entdeckt werden mit anderen Emotionen. Ja, wir haben schon über Wut gesprochen und die Energie, die in Wut ist und die Präsenz, die sich da auftun kann. Kann auch in Angst entdeckt werden, sogar in Ohnmacht und Hilflosigkeit, ja. Wenn wir einfach uns dann erlauben, uns hilflos zu fühlen, ohne uns retten zu wollen, dann ist es schon wieder eine andere Qualität. Dann kommt, man könnte sagen, von irgendwo anders dann vielleicht die Hilfe her. Oder die Hilfe ist gerade da, darin, liegt gerade darin, dass wir eben es einfach erlauben, uns auch mal hilflos zu fühlen. Dann hört zumindest der Kampf dagegen auf, gegen die Emotionen. Und das ist schon mal Frieden, ja. Eine Öffnung
Dann
von
werden
Frieden.
Oft schon essentielle Qualitäten offenbart darin. Ja, es kann wie einen transzendenten Charakter bekommen sogar. Und oder eben schlicht und einfach das, ja, dass es uns immer wieder verweist auf das, was bleibt, egal was für heftige Erfahrungen kommen und gehen. Wiekant, hattest du gerade die Hand gehoben? Wolltest du was sagen?
Ja.
Ja,
erstmal schön, schön euch zu sehen.
Ja. Ja, sehr schön, dich mal wieder zu sehen.
Genau, wir sprechen ja viel über Stille und zu sich kommen und von innen und da ist. Und was ich in mir spüre, auch schon Jahre und es wird immer stärker, ist genau das Gegenteil, ja. Weg von der Stille hin nach draußen, zum Handeln. Ja, zur Aktion, ja. So sprach das eben auch von dem Enneagramm, von der Neuner, ja, die sehr harmoniebedürftig ist und sich da auch sehr zurücklehnen kann, statt da die Kraft und Wut zu nutzen, um da umzusetzen, was in mir ist. Ja. Da würde mich nochmal interessieren, was ihr dazu sagt, ja. Also, ja.
Ja, ich würde sagen, es kommt auf die Qualität des Erlebens an, ja. Also ich würde sagen, ja, also wenn wir es mal so nehmen würden, nimm mal an, dein Organismus hätte eine Neunerfixierung und würde wacher und wacher werden, dann ist die natürliche Entwicklung tatsächlich eher die 3 und die ist ziemlich effizient und kann sehr aktiv sein und sehr, ja, sehr ins Handeln gehen, auf eine gute Art und Weise, ja. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, du kannst ja dann die Qualität von deinem Erleben vielleicht, ne, dafür wach sein, wo ist Aktivität tatsächlich, was sich richtig gut und gesund und heil und ganz anfühlt. Und wo manchmal kippt es dann auch wieder in zu viel, ne? Also ich kenne das von mir, ich habe auch eine 9er-Fixierung so, die in der 3 sehr effektiv sein kann und sehr stark ins Ferne gehen kann. Und dann gibt es manchmal die Gefahr allerdings auch, ein bisschen zu viel wieder zu machen und zu viel Projekte und das noch so. Ne? Aber das weiß ich nicht, wie das für dich ist, so, das, aber da eine Wachsamkeit zu entwickeln, was davon ist wirklich eine gesunde, ein rechtes Handeln, eine gute Aktivität, wo du im Flow bist und wo könnte es auch wieder in too much Aktivität gehen, könnte auch. Das wäre eine wichtige Achtsamkeit vielleicht, die aufzubringen wäre. So macht das für dich Sinn?
Ja, ja, es geht mir auch darum, wo sind Momente oder Situationen, wo ich dann mein Bedürfnis unterdrücke. Ja, also das, was mein Bedürfnis ist, unterdrücke, nicht angehe, um bloß den Konflikt zu vermeiden. Also gehe ich nicht ins Handeln oder äußere auch nicht mein Bedürfnis, um einfach Ruhe zu sorgen. Mhm. Es ist aber nie Ruhe. Also, ne, es ist ja nur auch eine Illusion oder eine, es könnte ja, aber es ist, und dann irgendwann kommt, staut sich das ja auf. Ja, und dann explodiert es.
Naja,
ja. Es ist meine Erfahrung. Wenn ich dann aber mein Bedürfnis wahrnehme und auch äußere, durchsetze, durch den Konflikt, da ist da gar kein Konflikt. Ja.
Ja.
Und dann wird alles leichter. Das ist so meine Erfahrung. Also weniger in die Stille, sondern mehr wirklich.
Ja. In dem Fall in das gesunde Durchsetzen von manchen Bedürfnissen, ja, oder auch den Konflikt wagen. Ne?
Mhm.
Wie würdest du es merken, also diese Momente, wo du was deckelst, wie fühlt sich das an? Einfach nur so, so ein bisschen in deinem System, wie atmest du dann oder wie ist deine Körperhaltung oder wie würdest du das merken?
Es wird eng.
Es wird eng.
Ich merke es und sage, okay, warte, stopp, ist nun wieder unterdrückt. Und dann ist es aber vielleicht zu spät, ja, und dann, also aber okay, es schon mal es wahrzunehmen und dann, daran habe ich aber gelernt, ja, und offener zu sein, ehrlicher zu sein, ja, und direkter zu sein, weil wenn ich ehrlich und direkt bin, gibt's ja nichts zu verheimlichen, es ist alles klar, meine Bedürfnisse sind auf dem Tisch, die Wahrheit ist auf dem Tisch und
Ja, also dieses Engwerden, ich finde, das ist so ein, tatsächlich zu sagen, in letzter Zeit immer öfter, ne? Gerade so dieses Raumgefühl, wie ist gerade mein gerade aktuelles Raumgefühl? Das ist so ein guter Marker dafür. Bin ich in Resonanz mit höherer Wahrheit oder bin ich eher so in meinem kleinen Ich, ne? Wir nennen es ja nicht umsonst kleines Ich, ne? Insofern, ja, Enge irgendwo zu merken und dann neugierig zu sein, ist das. Manchmal gibt es ja auch eine Enge, die gut ist, aber viel Enge ist einfach dann das Signal dafür, dass da irgendwie, ne, so ein Muster ist. Ja. Und dann, ja, diese natürliche emotionale Intelligenz oder Transintelligenz, wie wir das manchmal nennen, ne, einfach zu merken, was ist denn gerade das Bedürfnis? Gerade für Neunerfektion ist das wichtig, zu wissen, was sie wollen. Ja? Mhm. Auf der persönlichen brauche ich gerade Raum, brauche ich gerade Zeit, brauche ich gerade ein bisschen Abstand.
Mhm. Genau, es kann ja auch was ganz Kleines sein. Also es geht ja nicht um diese Dinge. Ja. Es kann nur Zeit sein oder das frühe Schlafen gehen oder das späte Aufstehen oder was auch immer gerade der Bedarf ist, ja.
Darum heißt die Tugend rechtes Handeln, das Right Action, dass wir sagen, es geht nicht einfach ums Weitermachen oder ums irgendwas irgendwie tun, sondern manchmal kann das sogar genau darin bestehen, das einfach Weitermachen zu unterbrechen. Und innezuhalten, still zu werden und wieder mit dir einzuchecken. Worum geht's hier wirklich? Was ist wirklich stimmig? Und das kann sein, ins Handeln zu gehen, da wo es sonst vermieden würde. Es kann sein, aufzuhören mit dem, was gemacht wird, um Konflikt zu vermeiden oder um dich selbst zu vermeiden oder um einfach nicht zu merken, was gerade tatsächlich gespürt wird. Und da ist es gerade für Neuner-Strukturen ganz besonders wichtig, sich selbst ernst genug zu nehmen oder sich selbst überhaupt wahrzunehmen und wichtig genug zu nehmen. Ja. Die Grundlage dessen ist, diese transzendente Qualität von Liebe wirklich auch für sich selbst wahrzunehmen und ernst zu nehmen.
Ja, dich davon nicht auszuklammern und dann dafür lieber irgendwie, um den Schein von Harmonie und Liebenswürdigkeit zu wahren, den Konflikt zu vermeiden. Ja, das wäre so quasi der Trostpreis, der dann aber eben nie wirklich befriedigt.
Aber so kann ein ganzes Leben vergehen, ja? Als
Nein,
Trostpreis.
viele,
Ja.
viele Leben, ja.
Viele Leben. Ja.
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass ich das schon lange für mich erkannt habe, aber seit ich das erkenne und mehr wird das Leben wunderbar.
Ach,
Also
schön.
Das Triggern hört nicht auf, darum geht's nicht. Oder die Dramen, die mit dazu gehören. Aber es macht Spaß und es ist auf einmal.
Ja. Die Neuner heißen nicht umsonst die Scheinheiligen des Enneagramms. Ja? Oder sagen wir so, es gibt 9 Versionen von Scheinheiligkeit. Aber ganz besonders eben die Neuner-Fixierung, die würde genau das charakterisieren. Dass so, ach, um mich geht's ja nicht und ich bin ja eigentlich gar nicht da und ist doch egal und ich mache einfach alles, was du willst, weil ich einfach mitmache. Und ja, und je mehr du da rauskommst, ist eigentlich eine Entdeckung von Freiheit. Genau da,
Oh
ja.
ja.
Eben
Ja.
Sprachen, dieses, da ist es eben aus den Trigger-Spuren auszusteigen, zu sagen, so, nee, hier bin ich, das will ich, darum geht's mir und wenn es einen Konflikt bedeutet, okay, sei es drum, ich mache, was für mich ist.
Ja.
Ja, schön.
Ja, danke schön.
Ja,
ja, danke auch.
Danke.
Und was hast du da im Hintergrund? Das sieht ja spannend aus.
Das ist ein Buddha mit
Ja.
einem Spruch von Meister Eckhart.
Ah,
Aha.
okay. Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der gerade gegenübersteht.
Steht, genau.
Und
Das, das, das notwendigste Werk ist stets die Liebe.
Okay, voilà.
Ja.
Wobei wir da auch noch einschließen könnten, auch der Mensch, den du hier zu finden scheinst, den wichtig zu nehmen, haben wir gerade entdeckt, ist auch noch wichtig mit einzuschließen. Ha?
Stimmt.
Und ich meine, klar, ja, das ist so ein bisschen tricky. Dafür finden wir halt zum Beispiel das Enneagramm so hilfreich. Und selbst mit dem Enneagramm, ehrlich gesagt, kann es auch passieren, wenn wir dann sagen, oh ja, du bist eine 9 und deshalb ist das jetzt immer so, kann auch zu glatt übergebügelt werden, ja, im Sinne von, es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, so, oh, okay, es geht immer darum, dich zu lieben und deine Bedürfnisse ernst zu nehmen und dann Konflikt, das kann total egoistisch und egozentrisch werden dann wiederum, ja, darum geht's nicht, sondern es geht darum, diese Stimmigkeit darin zu erspüren, ja, wo es wirklich lebendig ist und eben diese Spur von Right Action. Und dann, ja, das, ne, damit wollte ich einfach gerade nochmal sagen, ich will da weiß Gott nicht Meister Eckhart widersprechen. So, ja. Zu sagen, manchmal, ne, klar, ist das sehr angemessen zu sagen. Du kannst total auf dein Gegenüber eingehen. Und kann Selbstvergessenheit eine sehr, sehr schöne Tugend sein. Außer eben, wie gesagt, wenn das genau die fixierte Identität ist.
Und ich schätze, dass du vielleicht auch diese Qualität kennst, wenn du es wagst, in den Konflikt zu gehen und deine Bedürfnisse äußerst, ja, dass dann auch wieder gleichzeitig noch mehr Raum da ist, auch die Bedürfnisse der anderen zu sehen. Ja.
Dass dann erst wirklicher Kontakt
und dass dann sich
wird.
Oft etwas findet, eine neue Art von Lösung für Konflikten, die beides beinhaltet, deine eigenen Bedürfnisse, aber auch das vielleicht von deinem Gegenüber, ja, das ist da neue Wege finden oft, ne? So.
Definitiv, der Gegenüber kann mich vielleicht erst dann auch richtig wahrnehmen und mich erkennen, weil er merkt, ah, okay, du, das bist du und nicht das Scheinheilige, was ja, das gibt eine ganz andere Art von Kommunikation, eine ehrliche, ehrlichere, ja.
Ja, und in Wirklichkeit, genau, in Wirklichkeit ist das so unvergleichlich viel befriedigender, auch für die Menschen um dich herum. Ja, selbst wenn es bedeutet und Nein zu dem, was sie eigentlich vielleicht zunächst mal von dir wollten, ja, aber wenn du dann wirklich echt da bist, haben sie viel mehr davon.
Meine Beziehungen werden viel schöner oder sind schöner,
ja,
ne? Dadurch,
ja, genau.
ist,
ja. Ja, das meinte ich, ja.
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 Ja, wir sind jetzt auch, wir wollen ja nicht bis 21:30 ungefähr noch machen. Ne? Und hier noch. Also danke, wie ganz schön auch dich zu hören. Ne?
Ja.
Gleichfalls. Roland, mal zu sehen. Ah ja,
Ja,
hallo
Roland,
Roland.
auch
Das ist
lange
auch mal
nicht
schön
gesehen.
zu sehen. Hi. Ah, ja.
Ja.
Vielleicht sind wir noch einen Augenblick. Noch ein bisschen
Ja.
still, ein paar stille Momente noch. Oder gibt es jetzt noch viele
Es
Fragen?
wären schon noch Fragen. Ja, vielleicht noch eine oder?
Ja, wenn immer noch eine
Wir haben ja ein
Frage.
bisschen später angefangen.
Ja, stimmt. Nach dem ganzen
Stimmt.
Technik-Chaos am Anfang.
Ja, auch hier steht auch von Roland Arunachala, Namaste, Padma und Thorsten. Weiß nicht, ist vielleicht der jetzt im Zoom ist, oder? Ja. Okay, also dann lese ich noch eine Frage vor von Ferdi. Ich glaube, da ging es um die transpersonale Erfahrung. Er schreibt, ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Seitdem erscheint alles gleichgültig. Ich bin denn sinnlos. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Die Integration ist die aktuelle Herausforderung. Wenn man schon mal hier ist, kann man etwas daraus machen. Aber dann ist da wieder die Suche nach einem Sinn. Wie geht man damit um?
Ja, das ist so eine Frage, wo ich jetzt gerne wirklich in Kontakt wäre und nochmal nachfragen würde, ja, was das Wesentliche ist oder ne, feiner irgendwie nachfragen würde. Ja. Und trotzdem vielleicht mal so die Suche nach einem Sinn, ja. Wir unterscheiden da und so, mir fällt jetzt gerade ein Eckhart Tolle Talk ein, ja, der Sinn des Lebens, oder wie heißt der Titel? Vielleicht ist das was für dich als Anregung mal, gibt es glaube ich auch als YouTube-Video, ja. Aber unabhängig jetzt von Eckhart Tolle, ja, man könnte eigentlich sagen, es gibt zwei Dimensionen, auf der wir nach Sinn suchen könnten. Und das eine ist die transzendente Dimension, wo wir sogar totale Sinnlosigkeit zulassen können, wo wir einfach mehr in diesen Moment hinein eintauchen und merken, gerade hier ist es schon gut. Gerade hier wird gar nichts gebraucht. Wird nicht mal irgendwie ein Sinn im Leben irgendwo in der Zukunft, muss nicht verortet werden oder gefunden werden, sondern die Evolution, könnte man jetzt mal sagen, hat uns genau gerade hier hingesetzt und genau den Körper gegeben und genau die Erfahrung, Gefühle und all das, was gerade erlebt wird, ja. Was in sich schon genug ist, keinen Sinn braucht, keinen Sinn in der Zukunft, sondern wirklich dieses Eintauchen in die direkte Erfahrung von, man könnte sogar sagen, von Sinn, das kann sogar in den Sinnen erlebt werden, ne? Wenn du wirklich präsent bist, total, dann ist eigentlich jeder Sinnesgenuss ein Genuss, ja, aber auch schon noch das, was die Sinne wahrnimmt, darin zu ruhen, ist auf eine Art höchste Sinnerfüllung. Paradoxerweise, ohne Sinn in der Zukunft. Und sich darin zu gründen, das ist eine sehr ungewöhnliche Sache, weil dann fallen alle relativen Sinnerfüllungen im Leben erstmal weg. Dann ist es nicht wichtig, was du als Beruf machst oder ob du Beziehung hast oder ob du viel Geld verdienst oder wenig oder, ja, das ist alles in gewisser Weise sinnlos. Ja, aber die Erfüllung kannst du trotzdem in dem Moment erfahren in dir. Ja, und das wird sich auch für dein Leben auswirken und auch sogar ausstrahlen in die Art und Weise, wie du dann auch mit anderen Menschen bist. Also das ist sozusagen eigentlich der primäre Sinn, diese Art von Transzendenz auch zu entdecken. Ja. Und dann gibt es aber auch die andere Dimension. Ja, du kannst neugierig sein, wo will dich denn das Leben auch auf der relativen Ebene vielleicht hinsetzen oder hinbegeben? Gibt es vielleicht was dich anzieht an relative Sinnerfüllung im Leben. Beruflich, in Beziehung, in ehrenamtlichem Helfen oder einfach nur im Wald leben, ja. Da neugierig zu sein, offen zu sein, was könnte es dann sein, wo es mich hinzieht, wo sich's irgendwie auch auf einer relativen Ebene sinnvoll anfühlt. Und da gibt's eine ganze Menge auch manchmal zu finden, ja. Und dem nachzugehen und zu spüren und das könnte was sein. Aber das wird auch immer relativ sein. Vielleicht wird dich eine Zeit lang was anziehen und dann merkst du wieder, nee, es ist doch was anderes, ja. So. Also das ist der relative Sinn, ja. Und das ist für manche tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn sie diesen absoluten Sinn schon eine Ahnung davon haben, dann sich nochmal wieder zu orientieren in der Welt und da auch was Sinnhaftes für sich zu finden, ist eine Herausforderung. Ja? Gerade wenn man so vielleicht noch ein bisschen jünger ist und irgendwie schon merkt, da gibt es diese andere, tiefere Ebene und jetzt, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Ja, so ist eine Herausforderung. Und trotzdem, ich würde sagen, du kannst in gewisser Weise darauf vertrauen, wenn du diese transzendente Ebene in dir, dich darin wirklich gründest und da authentisch Vertiefung geschehen lässt, dann wird sich das in gewisser Weise finden. Gar nicht so sehr, dass du es finden musst, sondern dass du merken kannst, ja, da zeigt sich etwas, da zeigen sich vielleicht sinnvolle Wege und Orientierungen in deinem Leben.
Fast so ein bisschen wie, je weniger du das brauchst, dass dein persönlicher Sinn dich erfüllt in diesem Leben, kannst du das loslassen, dich dem hingeben, dass das Leben dich nutzt für das, worin das Leben dich sinnvoll nutzen kann. Und das ist tatsächlich das Sinnerfüllendste überhaupt. Sehr viel erfüllender und sinnvoller als was ich will, damit ich erfüllt werde durch ein sinnvolles Leben.
Und das kann jede Art von Form annehmen. Es kann sein, dass du soziale Arbeit machst oder ehrenamtlich oder irgendwas. Kann sein, dass du einfach Brötchen verkaufst irgendwie oder zum Not sogar am Fließband stehst und die Gummistiefel, die da gepresst werden an dem Fließband irgendwie. Meine Tante hat lange Zeit in der Gummifabrik gearbeitet, war am Fließband, deshalb fahre ich ja. Aber die war zufrieden mit ihrem Job sozusagen. Und ich bin sicher, die Gummistiefel, die sie da gepresst hat, irgendwie waren vielleicht irgendwie liebevollere Gummistiefel als jemand, der sagt, ich muss jetzt aber unbedingt was anderes werden hier und ich muss Doktor oder Professorin werden und bin deshalb im Brass mit dieser Arbeit hier. Ja, was ich meine ist, wenn dein Handeln dann von Frieden und Erfüllung und Liebe durchdrungen ist, dann ist eigentlich fast egal oder dann ist es egal, was du machst. Ja, dann wird das irgendwie einen Beitrag leisten zu einer Art von friedlicher, liebevollerer Welt. Ich meine, das ist irgendwie, hatte ich mal so eine Einsicht wie, das war so ein ganz kleines Beispiel, dann machen wir auch gleich Schluss, ja. Wo ich mal gemerkt habe, wie ich durch eine Fußgängerzone gegangen bin, ja. Und zwar nachdem ich ziemlich im Brass war, irgendwas hatte mich geärgert und ich bin durch so eine volle Fußgängerzone gegangen, ja. Und das wisst ihr ja vielleicht auch manchmal, wenn das so voll ist und dann drängeln sie da, dann scheitest du, als wenn die anderen Leute drängeln und dann kommt dir jemand entgegen und dann war ich schon so, wenn der jetzt nicht zur Seite geht, dann macht meine Schulter ein bisschen härter und dann kriegt er so einen kleinen Schlag mit sozusagen. Ne? Habe ich dann nicht gemacht, aber irgendwie, und es schien, ich war im Widerstand und die Leute waren so unfreundlich und so weiter, ja. Ich bin da so durchgegangen durch diese Fußgängerzone. Am Ende habe ich gemerkt, wie bist du hier durchgegangen, ja? Du hast wahrscheinlich Wellen von weiterem Zorn irgendwie aktiviert, weil du halt nicht flexibel warst und ne, so. Und im Vergleich zu anderen Zuständen, wo man so im Flow ist und man ist im Frieden und dieselbe Fußgängerzone ist genauso voll und die Leute benehmen sich genauso, wenn man geht irgendwie durch und flexibel und vielleicht ein freundlicher Blick mal hier, mal da, ja. Vollkommen andere Auswirkungen für die Dynamik in der Fußgängerzone, ja. Das eine wird wahrscheinlich tendenziell Wellen von weiterem Unruhe und Genervtheit erzeugen, das andere erzeugt wie, da ist ein freundlicher Mensch und dann erzeugt das Wellen von Freundlichkeit und Offenheit. Das ist ein Beispiel dafür. Also einfach nur, wie gehst du durch die Fußgängerzone?
Einen Kommentar würde ich gerne doch noch vorlesen.
Ja.
Von Dorota. Ich möchte gerne teilen, dass mir gerade von einer Bekannten mitgeteilt wurde, dass eine nahestehende Person ins Hospiz soll. Ich fühle mich gerade damit allein und möchte es deshalb teilen.
Ja, danke.
Ja.
Ja, danke für das Teilen und für das vielleicht, keine Ahnung, ja, das emotionale Schwingen von Verunsicherung oder vielleicht auch eine Welle von
Schmerz oder
Traurigkeit,
Trauer
Schmerz,
vielleicht
ja.
schon.
Obwohl wir da auch nicht wissen, wie es dann wirklich ist, sozusagen, ja, könnte sein, dass Menschen auch im Hospiz dann, das gibt's ja auch, wenn sie, wenn die Bereitwilligkeit da ist, den Tod dann auch dem zu begegnen und Sterben zuzulassen, dass da enorme Freiheit und Frieden auch erlebt werden kann für die Person selber und für die, die um sie herum sind. Ja. Ich bin sehr dankbar. Ich habe 12 Jahre in der Altenpflege gearbeitet für einige Menschen, deren Lebensende ich mit begleiten konnte. Es sind einige wirkliche Lehrer für mich gewesen, in welcher Art und Weise sie sich sozusagen dem Lebensende genähert haben. Ja.
Und ja, wir wissen es wirklich nicht. Wir wissen es auch nicht für diejenigen, die dann verlassen werden, quasi von denen, die sterben. Ob es überhaupt als verlassen werden erlebt. Manchmal wird es sogar so erlebt, als die Verbindung bleibt und da ist manchmal sogar fast noch eine größere Innigkeit. Und auch da wieder ist es uns wichtig, dass das total legitim ist und natürlich und willkommen, dass es auch ganz schlicht und einfach menschlich erlebt werden darf, dass wenn Bindungen gekappt werden, dass das weh tut und dass da Trauer erlebt wird, wenn wir Verluste erleiden. Das ist natürlich und gehört dazu. Und wie gesagt, es muss nicht mal unbedingt sein. Es kann auch direkt eine transzendente Erfahrung oder eine sogar noch innigere Verbundenheit sein. Aber auch wenn Trauer und Schmerz erlebt werden, dürfen die mit einem so weit wie irgend gerade möglich offenen Herz willkommen geheißen werden und dann sich tatsächlich wiederum offenbaren als, ja, wie wir in der systemischen Arbeit oft hören, ja, dass die Trauer und der Schmerz einfach die fortgesetzte Liebe sind. Wenn du nicht in irgendeiner Form von Liebe mit diesem Wesen, diesem Menschen verbunden wärst, dann würde es dich ja nicht bewegen, dann würde es ja nicht wehtun oder Trauer bereiten. So in dem Sinne können wir es einfach auch als eine Ausdrucksform, als eine Qualität von Liebe betrachten. Selbst wenn es sich in Trauer oder Schmerz ausdrückt erstmal. So, das finden wir manchmal einfach ein bisschen tröstlich noch mit zu betrachten.
Okay.
Ja, dann ganz herzlichen Dank für Satsang.
Ja.
Das Beantworten unserer Fragen. Danke
Danke
auch. Und danke
an
nochmal für
Yvonne,
die
dass du das.
Geduld am Anfang
Ja.
auch.
Für eure auch, ja. Danke.
Ja, schön, dass das noch geklappt hat.
Ja.
Danke. Danke, dass ihr das immer wieder möglich macht,
Ja,
auch
danke dir, Vassil, du
Therapie.
auch dran geblieben.
Ja.
Okay.
Okay.
Gute Nacht.
Ja, wir hören dich nicht, Devasiet. Hast du gerade noch was gesagt oder nur
Ja,
Tschüss?
ich habe eigentlich nur Ciao gesagt. Ja,
Okay.
okay.
Ja,
Ja,
ciao.
danke.
Danke.
Ciao, danke.